Festival Radio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa Mikrofon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio. Hier auf Radio Störfunk am Mikrofon ist Ralf Snorawa. Gast in der heutigen Sendung ist Beatrix Erhardt. Und mit ihr werde ich mich unterhalten über, die Premiere von Cyrano de Bergerac in Jagsthausen bei den Burgfestspielen und über den Jedermann bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Und davor gibt es noch Interviews. Zum einen mit Klaus Stemmler vom Europäischen Kirchenmusikfestival in Schwäbisch Gmünd, das dieses Jahr auch ein bisschen mehr draußen sein wird. So gesehen auch ein bisschen Freilichtfestival. Und mit Elisa Krohmeier vom Indischen Filmfestival in Stuttgart, das halt eben auch immer in der Sommerzeit stattfindet. Aber zunächst einmal etwas Musik von Avishai Cohen und seinem Trio. Das sind noch am Klavier Elchin Schirinov und an den Drums Noam David. Hören wir jetzt Gesture Number One von dem neuen Album Arvoles. Tja, soweit also hier die Gruppe. Avishai Cohen, Bass, Elchin Schirinov, Klavier und Noam David Drums von der CD Arvoles. Von Avishai Cohens neue CD Arvoles. Das war das Stück Gesture Number One. Und ich komme jetzt zum ersten Interview heute in dieser Sendung. Das war mit Klaus Stemmler und da geht es um das Europäische Kirchenmusikfestival, das diese Woche schon beginnt, etwas früher als sonst, eigentlich 2 Wochen früher als sonst, wenn man es genau betrachtet, und am 5. Juli ist da schon ein Konzert, darüber werden wir im Interview noch sprechen. Und das Festival geht dann bis zum 4. August. Eine der Höhepunkte sind das Amsterdam Barock Orchestra und Choir unter Leitung von Ton Koopmann am, 18. Juli und, am 14. Juli, glaube ich, und am 18. Juli die Preisverleihung des Preis der europäischen Kirchenmusik an John Rutter, der davor einen Gesangstag, oder wie man das nennen möchte, leiten wird. Insgesamt wird es 29 Veranstaltungen dieses Jahr wieder geben. Und dazu jetzt mehr im folgenden Interview. Hallo Herr Stemmler, alles im Fluss heißt das Thema des diesjährigen Europäischen Kirchenmusikfestivals. Wie sind Sie auf das Thema denn gekommen?
Ja, wir sind dankbar für Anregungen, die von außen kommen. Und in diesem Jahr haben wir natürlich hier im Remstal die Remstal-Gartenschau, die auf Hochtouren läuft. Wir haben gesagt, da klinken wir uns ein. Da beziehen wir uns mit unserem Thema Alles im Fluss. Jetzt vielleicht nicht so ganz vordergründig, aber wir beziehen uns auf das Wasser als Element. Wir beziehen uns auf die Flüchtigkeit des Lebens. Positiv heißt ja unsere Überschrift, dass alles rund läuft, dass alles funktioniert. Das wäre die positive Konnotation. Auf der anderen Seite müssen wir damit umgehen, dass alles in Veränderung begriffen ist. Unser Leben ändert sich ständig. Das wird für viele Menschen eher als negativ oder als Herausforderung empfunden. Und so zwischen diesen Polen bewegt sich unser diesjähriges Thema.
Also das ist eine ziemlich große Bandbreite, die ja letzten Endes bleibt, oder?
Ja, wir versuchen natürlich, für uns ist wichtig der Brückenschlag zur geistlichen Musik, da kommen wir her. Das ist unser Zentrum, das uns jetzt seit 31 Jahren auszeichnet. Vanitas, Flüchtigkeit ist natürlich ein klassisches biblisches Thema, das Leben als Windhauch. Und wir haben auf unserer Broschüre das berühmte Zitat von Platon nach Heraklit aufgeschrieben, alles bewegt sich fort und nichts bleibt. Eine Herausforderung auch 2000 Jahre später.
Ein bisschen kurios ist diesmal eigentlich der Anfang, wenn man es genau betrachtet, weil Sie haben vor dem Anfang noch was.
Ja, wir haben uns natürlich auch in der heutigen Zeit ist man als Festival auch der Flexibilität verpflichtet und wir haben natürlich gesagt, unter dem Stichwort alles fließt, da geht es auch auf der anderen Seite drum, was gibt Halt, wo haben wir starke Gotteserfahrungen und Gottesbekenntnisse. Und da wollten wir nicht auf den Elias verzichten, den Frieder Bernius am 5. Juli für uns macht. Das ist einer Tournee geschuldet, da geht es nach Nürnberg und auch ins Rheingau. Und deswegen haben wir ein Vorkonzert am 5. Juli. Wir nehmen das sportlich und das Konzert ist auch jetzt schon fast ausverkauft.
Und dann geht es eigentlich erst richtig los am 12. und 13. Juli mit dem Eröffnungsgottesdienst im Ökumenischen und dann mit dem Musikforum vom Klang des Wassers. Genau. Was kann man sich denn da drunter vorstellen?
Ja, also wir haben eine gute Kooperation mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Hohenheim. Detlef Dörner, der Musikbeauftragte dort, selber Komponist und, und rühriger Kirchenmusiker in Stuttgart, hat dieses Forum erfunden. Er bereichert unser Festival seit vielen Jahren und möchte dem Thema des Wassers, ja, den Klangerfahrungen des Wassers in der neuen Musik vor allem, aber auch in der Theologie und ganz praktisch in der sinnlichen Wahrnehmung auf den Grund gehen.
Und dann geht es am selben Tag gleich weiter im Heiligkreuzmünster mit auch etwas Kuriosem, mit einem Filmkonzert.
Ja, also wir sind ja immer auch dem Gedanken der Innovation verpflichtet. Als Festival muss man auch Projekte anbieten, die ja vielleicht mal einen Weg in die Zukunft weisen. Und dieser Samstag, 13. Juli, den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das ist unser Saturday for Future, würde ich das mal bezeichnen. Da machen wir einen Dokumentarfilm, der unter anderem bei der Berlinale gezeigt wurde, Homo Sapiens. Da geht es um die Leistungen und die Problematik des Menschen auf unserem Planeten. Was wird bleiben von uns? Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Ein sehr leiser Film mit ja, eindrücklichen Bildern global. Und das verbindet sich mit zeitgenössischer Vokalmusik. Da haben wir die Company of Music aus Wien verpflichtet. Ein tolles Ensemble mit Johannes Hiemetsberger. Es gibt Musik von David Lang, Jacinto Chelsea, Velio Tormis, also Kaya Sarriaho, Arvo Pärt. Ein spannendes Programm, an dem man sich reiben kann. Auch der Film ist mit Sicherheit eine neue Erfahrung in unserem gotischen Heiligkreuzmünster.
So beginnt das Ganze und am 14. Juli haben wir dann sozusagen ein Konzert, naja, auch nicht hundertprozentig, aber zum Teil dann schon wieder in eher klassischen Bahnen, hätte ich gesagt, mit The Quintessence aus Tiflis, also aus Georgien.
Ja, ein junges Jazz-Ensemble, ganz junge Talente, die wirklich Furore gemacht haben auf A Cappella-Festivals international. Erst neulich in Moskau, St. Petersburg wieder auf den großen Bühnen und preisgekrönt. Ja, alles im Fluss heißt auch, dass wir mit der Tradition umgehen und dass die Tradition in der Kirchenmusik fließt. Also da geht es um Jazz, vor allem um Jazz-Standards, Jazz-Folk, Fusion und bis zur georgischen geistlichen Musik, eine Bandbreite in drei Blöcken präsentiert auf höchstem artistischen Niveau.
Ist auch nicht das einzige Mal, glaube ich, an dem Jazz eine Rolle spielt.
Ja, da haben wir in diesem Jahr einen kleinen Schwerpunkt.
Was kann man denn da besonders rausstellen von diesen Jazz-Sachen? Was denken Sie?
Also wir sind glücklich, dass es uns gelungen ist, Spark, das Instrumentalensemble, einzuladen, zusammen mit Valère Sabadus am 27. Juli, die quer durch die Musikgeschichte wandern. Ein Konzert, das auch schon sehr gut verkauft ist. Und die nächste Generation haben wir dann am 2.8. mit im Boot, nämlich die Hanke Brothers, die auch mit der klassischen Musiktradition auf neue, inspirierende Weise umgehen. Da geht es auch in Jazz, in den Pop, in den Rockbereich. Da spielen die Genres eigentlich gar keine Rolle mehr. Da geht es querbeet.
Es gibt dann noch ein Open-Air-Konzert mit den Swinging River Brothers. Swinging River Band, Entschuldigung.
So ist es, ja. Das ist unsere Referenz an die Remstal-Gartenschau. Wir haben gesagt, einmal müssen wir an die Rems gehen, in den Open-Air-Bereich am wunderschönen Rems-Delta hier in Schwäbisch Gmünd. Ein Konzert auf der Rems-Park-Bühne mit Klaus-Dieter Mayer und seiner Big Band. Ja, da geht es um das Wasser, da geht es um Jazz-Standards, um die klassische Big Band mit Künstlern aus dem ganzen Remstal. Das Remstal ist sowieso eine Künstlerschmiede und da wirken von der Rems-Mündung bis zur Quelle ausgewiesene Musiker mit, auch natürlich aus Lokalmatadoren aus Schwäbisch Gmünd. Und es wird ein launiger Abend, der im Rahmen der Gartenschau auch dreimal insgesamt an verschiedenen Orten zur Aufführung kommt.
Gut, und einer der Höhepunkte ist sicherlich auch dieses Jahr wieder die Preisverleihung des Preises der europäischen Kirchenmusik. Dieses Jahr geht er an John Rutter. Und John Rutter wird selber sozusagen auch noch tätig am selben Tag bei einem Singing Day.
Ja, da sind wir sehr, sehr glücklich. Für uns als Festivalorganisation stellt uns eine solche Geschichte vor schöne Herausforderungen, weil wir das jetzt auch zum ersten Mal veranstalten, einen Singing Day mit John Rutter. Er hat ein Songbook hergestellt, das wir jetzt an die Teilnehmer verschickt haben. Es sind ca. 400 Teilnehmer, die sich dann im Münster versammeln. Der Workshop ist geschlossen, also man kann sich nicht mehr anmelden, aber es kommen Kirchenmusiker, Interessierte aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. John Rutter wird zusammen singen, so wie es nach englischer Tradition. Und wir sind froh, dass wir ihn nicht nur ehren, nicht nur die Urkunde übergeben dürfen, nicht nur viele Stücke von ihm hören werden im Festkonzert am gleichen Abend, sondern dass er auch selber da ist und mit Sängern, mit einem großen Massenchor dann arbeiten wird. Und dieser Massenchor wird dann am Abend bei der Preisverleihung dann nochmal zwei Stücke in der Öffentlichkeit präsentieren.
Und der Chamber Choir of Europe wird da auch zu hören sein. Am 18. Juli abends im Heiligkreuz, da ist ja das Festkonzert für John Rutter dann und auch die Preisverleihung, die offizielle. Ich habe mich ein bisschen amüsiert jetzt, weil mir kamen jetzt gerade die Rutter-Chöre in den Sicht. Rutter-Chöre von Gmünd gegen die Fischer-Chöre oder so. Tja, alles im Fluss. Ein Höhepunkt wird dann kurze Zeit später, am 20. Juli sein, sicherlich nämlich an mit Ton Koopmann und dem Amsterdam Barock Orchester und Choir, nehme ich an.
Ja, mit drei Bach-Kantaten, also die kommen direkt vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Wir hoffen, dass die Deutsche Bahn uns nicht im Stich lässt. Der Tag ist sehr durchstrukturiert und von Koopmann wird drei Bach-Kantaten mitbringen. Unser Mund sei voll Lachens. Herr Jesu Christ war Mensch und Gott, und dann eine weltliche Kantate, der Sängerwettstreit zwischen Apoll und Pan, 201. Also ein sehr abwechslungsreiches Kantatenprogramm und sehr opulent instrumentiert und natürlich hochkarätig.
Und wir haben natürlich noch andere Spezialitäten, ein bisschen ausgefallen, weil wahrscheinlich kaum noch zu hören, ein Oratorium von Johann Nepomuk Hummel.
Das ist toll, das passt bei uns in diesem Jahr wunderbar ins Thema, der Durchzug durchs Rote Meer. Stefan Beck, örtlicher Kirchenmusikdirektor und Leiter des Philharmonischen Chores, hat dieses Hummel-Oratorium, das sehr mozartisch klingt, entdeckt und will es als Gmünder Erstaufführung im Festival präsentieren mit tollen Solisten, mit der Sinfonietta Tübingen, und ja, wird eine spannende Produktion. Wir sind ja auch bemüht, das Repertoire immer wieder auszuweiten und auch etwas unbekannteres Repertoire immer wieder mit reinzunehmen.
Tja, so haben wir mal so einen groben Überblick gegeben über die drei, ja, im Grunde fast vier Wochen, ne? Mit dem 5. Juli, die dieses Jahr das Europäische Kirchenmusikfestival in Schwäbisch-Gmünd zu hören sein wird. Schluss wird sein am 4. August dann mit dem ökumenischen Schlussgottesdienst. Gibt es da noch irgendwas musikalisch Besonderes?
Also da sind wir auch auf der Remsparkbühne im Freien an der Rems. Da spielt dann das Wasser nochmal eine in theologischer Hinsicht eine große Rolle. Und wir haben einen Shanty-Chor aus Nürtingen verpflichtet, der uns dann etwas augenzwinkernd in die Sommerpause entlassen wird. Mhm. Ansonsten sind wir stolz, dass wir auch wieder 8 SWR-Rundfunkmitschnitte haben, unter anderem im Radiosommer bundesweit auch zu hören sein werden, und in diesem Jahr mit dem europäischen EFE-Label zum zweiten Mal als einem Qualitätsausweis ausgezeichnet wurden. Also es läuft rund, wir freuen uns. Wir werden auch die Temperaturen stemmen, denke ich mal. Und die Kirchen sind natürlich bieten nicht nur eine tolle Aura, sondern versprechen auch ein etwas kühleres Ambiente, wenn der heiße Sommer dann anhält.
Soweit das Interview mit Klaus Stemmler vom Europäischen Kirchenmusikfestival in Schwäbisch Gmünd. Und jetzt natürlich wieder etwas Musik hier bei Freilichtradio auf Radio Störfunk. Ja, das war das Avishai Cohen Trio noch einmal, und nun geht es weiter mit dem indischen Filmfestival in Stuttgart, das dieses Jahr vom 17. bis zum 21. Juli zu sehen sein wird und zu erleben sein wird natürlich auch. Es sind ja nicht nur Filme, die gezeigt werden, es gibt auch sogenannte Tea-Talks, also Gesprächsrunden, es gibt Dokumentationen, es gibt Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentationsfilme. Und es ist eigentlich insgesamt mehr ein kultureller Austausch auch, zumal Mumbai, der Standort von Bollywood, die Partnerstadt ja auch von Stuttgart ist, seit über 50 Jahren inzwischen. Und ich habe dazu mit Elisa Krohmeier gesprochen vom Filmbüro Baden-Württemberg, das dieses Festival immer plant. Und Elisa Krohmeier ist dort für das Programm zuständig. Das heißt, sie sucht zum einen Filme raus für das Festival, zum anderen hat sie damit zu tun, Filme für den Wettbewerb, der auch noch neben diesem Filmfestival nebenher läuft, auch noch herauszusuchen, wenn man so möchte, oder auszuwählen an dem, was eingesandt wurde. Ja. Ich habe mit ihr gesprochen zu diesem Festival, das vom 17. bis 21. Juli zu erleben sein wird, und das hören wir jetzt im Folgenden.
Indischen Filmfestival bzw. vom Filmbüro Baden-Württemberg, das ja immer das Filmfestival organisiert und ausrichtet. Dieses Jahr steht wieder das Filmfestival in Stuttgart an, und zwar Am 17. Juli ist die Eröffnung.
Genau.
Was werden denn dieses Jahr so Schwerpunkte beim Filmfestival sein?
Thematische Schwerpunkte bzw. so ein Motto, unter dem man viele Filme fassen kann, ist auf der Suche nach. Mhm. Wir haben Filme, die sich damit beschäftigen, dass vor allen Dingen Kinder auf der Suche nach den Vaterfiguren sind, sei es beim Schulfilm, der im Kaschmir spielt, wo der Sohn seinen Vater sucht und mit Gott telefonieren möchte, um zu erfragen, wo er ist. Im Eröffnungsfilm namens Des Bau in Search of Silence steckt schon im Titel mit drinne, die Suche, die, glaube ich, jeder auf der Welt verstehen kann, nach Stille.
Wobei, da geht es um einen Taxifahrer, der in Mumbai, und in Mumbai, wenn man schon jemals dort gewesen sein sollte, weiß man dann, warum man auch Ruhe haben will.
Sie soll 64 Mal lauter als andere Städte sein, genau. Und genau, also es ist ein bisschen neben der Suche nach, auch nach Wahrheit und Gerechtigkeit, wo sich andere Filme mit auseinandersetzen, gibt es natürlich einen politischen Schwerpunkt. Ich habe schon das Thema Kaschmir erzählt. Es gibt auch eine Aufarbeitung von Historie, wo wir ein paar Filme haben, die in den 1940er Jahren in Indien spielen. Mhm. Vor allen Dingen den Samstagabendfilm, den Imposter Prince, und unseren Abschlussfilm Lee Have the Killed. Und genau, und bei den Dokus gibt es Themen von Nachhaltigkeit, der Verschmutzung der Meere, über Frauenrechte, gibt es eben auch ganz, ganz viel zu entdecken.
Mhm. Sie haben schon den Kaschmir-Konflikt erwähnt. Der wurde ja dieses Jahr nochmal besonders virulent. Mhm. Manche in Indien haben behauptet, Modi hätte ihn, Narendra Modi, der Premierminister, hätte das mehr oder weniger inszeniert, um hier Stimmen fangen zu können bei Nationalisten oder bei national eingestellten Menschen. Wie ist eigentlich dieser Kaschmir-Konflikt? Was wird man denn dazu erfahren jetzt beim indischen Filmfestival? Es ist doch ein sehr komplexes Thema, das auf 1947 zurückgeht, natürlich auf die Unabhängigkeit von Indien und auf diese Trennung dann, nicht? Also es geht ja im Grunde in Spaltung innerhalb der Kongresspartei damals,
genau,
zwischen Moslems und Hindus.
Also der Konflikt ist so alt, wie alt die Unabhängigkeit von Indien und Pakistan sind, das haben wir richtig gesagt. Und was toll ist an dem Hamid, ist einfach, dass er sich für keine Seite entscheidet. Also wir sehen das aus der Sicht eines Kindes, was circa 9 Jahre alt ist. Und es wird aber nicht nur die Seite der Bevölkerung, die seit vielen Jahrzehnten unter diesem Konflikt leidet, gezeigt. Es wird auch die Seite der indischen Soldaten, die das eben verteidigen und die auch ihr Leben dafür einsetzen, für das Land, gezeigt in einer sehr emotionalen Geschichte, die aber beide Seiten zu Wort kommen lässt. Und ich glaube, nur in so einem Dialog ist das überhaupt möglich, weil der Konflikt einfach so verfahren und so alt ist, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist, da schnell zu einer Lösung zu kommen. Und noch eine kleine Sache, weil Sie gesagt hatten, dass es in diesem Jahr eben so merkwürdig ist, dass quasi die Realität und die Filme, die dazu entstehen, zur selben Zeit kommen. Das hat uns auch erstaunt, dass jetzt sozusagen das Thema Kaschmir so nochmal aufgegriffen wurde und dass es diese Konflikte gab im Januar, Ende Januar. Und dass aber neben dem Hamid noch 2-3 andere große Spielfilme zu dem Thema in den letzten Jahren entstanden sind, die eben jetzt gerade ganz brandneu sind. Also ich vermute, dass sowas schon länger in der Luft lag und man sich wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
Außerdem ist man ja jetzt gespannt, nachdem Modi wiedergewählt wurde, was jetzt tatsächlich in Kaschmir passieren wird. Da hat er ja sozusagen angekündigt, er will da mit harter Hand durchgreifen. Was ein bisschen seltsam klingt, zumal ja seine Partei mitregiert derzeit in dieser Provinz.
Genau, also schauen wir mal, was da jetzt letztendlich tatsächlich passiert. Genau.
Wahrscheinlich wieder, wie so oft, mehr Ankündigungen, als dann wirklich geschieht. Aber vor allem der Dialog fehlt ja, nicht? Also zwischen Pakistan und Indien.
Obwohl manche Beobachter ja gesagt haben, dass eigentlich der pakistanische Präsident auf diese ganzen Sachen und diese Vorfälle besonderer reagiert hat, als es eben in Indien der Fall ist. So.
Das finde ich auch bemerkenswert. Er ist ja eigentlich sogar in Indien ein bisschen beliebt, weil er ja mal Cricketspieler war.
Klar.
Aber Cricket wird nicht Thema sein beim indischen Filmfestival,
Nein, tatsächlich nicht. Das hatten wir andere Jahre, aber dieses Jahr gibt es nichts mit Cricket. Tut mir leid.
Aber es wird sicherlich Richtung Kinderarbeit auch gehen, wenn ich das richtig gesehen hatte, zum Ende hin.
Genau, also wir haben, das haben wir im letzten Jahr begonnen, eine Thematournee, Die wird am Sonntag stattfinden. Das ist eine zweigeteilte Veranstaltung. Am Anfang gibt es wirklich eine Teeverkostung und ein Beisammensein, wo man gut schön reden kann. Und dann zeigen wir im Anschluss um 12 Uhr auch als Weltpremiere eine Dokumentation über den Friedensnobelpreisträger Satyarthi. Und der Dokumentarfilm heißt auch Satyarthi.
Und da geht es natürlich um die, ja, wie soll man sagen, Befreiung von Kindern außer.
Es ist ein Porträt über ihn, ja, über seine Arbeit. Und die Arbeit wurde begonnen natürlich, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat. Aber sie zeigt ihn bei der Arbeit, auch bei der Befreiung, wie gefährlich die Situation ganz oft war, wie lange er dafür gekämpft hat, mehrere Jahrzehnte, wie ihm jetzt der Nobelpreis natürlich auch geholfen hat, dass er einfach eine ganz anders auftreten kann und wahrgenommen wird und respektiert wird. Und was ich toll an der Geschichte finde, dass er sich nicht auf eine Gruppe von Kinderarbeit, Kinder, die entführt werden und quasi als Sexsklaven gehalten werden oder so, konzentriert, sondern ihm sind alle Kinder wichtig. Und er zeigt eben auch nicht nur, dass er die befreit und dann sind die schwerst traumatisierten Kinder am Ende zu Hause bei ihren Eltern, sondern er hat auch, wie er den Weg zur Rehabilitation, wie sie das managen, um sozusagen ja wieder was gut zu machen und die Kinder auf dem Leben vorzubereiten, das lebenswert ist.
Dann haben Sie dieses Jahr einen großen indischen, hätte ich jetzt gesagt, Fernsehkanal mit an Bord, der jetzt auch seit einiger Zeit schon in Deutschland ins Deutsche synchronisiert, das amüsiert manchmal auch, zu erleben ist, nämlich C1. Mhm. In München beheimatet, der deutsche Ableger, aber ich glaube hauptsächlich in Großbritannien, glaube ich, vertreten, oder?
Genau, und die sind schon ein langjähriger Partner von uns und haben seit einigen Jahren auch den Publikumspreis zum Beispiel übernommen. Und jetzt hatten wir gedacht, die ganze Welt schaut Serien und Binge-Watching ist so ein geflügeltes Wort geworden. Und jetzt schauen wir mal, was sind denn die Sachen, die in Deutschland über C1 zu sehen sind und was kann man da noch zusätzlich eben auch von den Machern erfahren.
Wird es da auch noch einen Blick geben auf das Fernsehverhalten der Inder, weil Daily Soaps sind ja sehr beliebt in Indien insgesamt.
Das stimmt, aber es wird bei den Formaten bleiben, also dass es jeweils zwei Folgen von den drei Serien gibt und dass da noch ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben werden, aber es wird jetzt keinen zusätzlichen Vortrag noch dazu geben.
Und dann gibt es natürlich wie jedes Jahr beim Indischen Filmfestival auch einen Wettbewerb. Wie viele Filme haben Sie denn dieses Jahr an Anmeldungen und wie viel muss man sich anschauen, wenn man da mitmachen möchte, um sozusagen für den Publikumspreis zu votieren?
Also wir haben insgesamt 44 Filme, die am Start sind. Das ist geteilt in Spielfilme, Dokumentarfilme und Kurzfilme. Und wir haben 11 Spielfilme und circa 20 Kurzfilme dabei. Und alle laufen natürlich im Wettbewerb um den Publikumspreis. Und wir sind schon ganz gespannt, wer das Rennen macht, weil es gar nicht so gesagt ist, dass es immer ein Spielfilm ist. Also wir haben es in den letzten Jahren, letztes Jahr zum Beispiel hat echt ein Dokumentarfilm, wo die Filmemacherin auch da war, gewonnen. So, das ist immer ganz spannend dann zu sehen.
Wird es da auch wieder Animationsfilme geben bei den Kurzfilmen?
Genau, wir haben einen Animationsfilm diesmal dabei. Es ist einfach so, dass Animationsfilme eher weniger aus Indien kommen und dass, wenn wir sie eben in den Kurzfilmbereich oder wenn es lange Animationen sind, eben in den Spielfilmbereich einordnen.
Gut, dann darf man also gespannt sein vom 17. Genau. bis 21. Juli. Und am 21. Juli steht dann auch der Gewinner des Wettbewerbs fest, oder?
Genau, wir schließen mit der Preisverleihung und zeigen im Anschluss den Gewinnerspielfilm nochmal.
Gut. Dann danke ich und wünsche viel Erfolg.
Dankeschön.
Ja, da sind wir nach wie vor bei Freilichtradio. Das war vorher das Interview mit Elisa Krohmeier, die für das Programm verantwortlich ist beim Indischen Filmfestival in Stuttgart. Und ja, wir haben gehört, Menschen, die auf der Suche sind und Kaschmir stehen im Mittelpunkt und auch Kinderarbeit oder das Arbeiten gegen Kinderarbeit. Und jetzt habe ich bei mir im Studio Beate Gerhardt, hallo.
Hallo.
Und wir haben uns gemeinsam angeschaut in Jagsthausen bei den Burgfestspielen die Premiere von Cyrano de Bergerac in einer Bearbeitung und in einer Inszenierung von Axel Schneider, dem noch Intendanten der Burgfestspiele. Mit dieser Saison scheidet er dann aus und Nachfolgerin wird dann seine bisherige Stellvertreterin, die Eva Hosemann. Und tja, das Besondere an der Inszenierung, kann man vielleicht sagen, ist, dass der Hauptdarsteller Franz Josef Dieken gleichzeitig auch als Regisseur tätig ist, nämlich als der beiden Musicals, die dieses Jahr zu sehen sind, das wiederaufgenommene Musical Hair und das neu inszenierte, schon von uns begeistert besprochene Musical The Addams Family. Und tja, Beatrix, wie hast du jetzt Franz Josef Dieken als Schauspieler empfunden?
Ja, er war ein ganz kerniger Cyrano, so wie man sich Cyrano vorstellt, mit einer wundervollen, schönen Nasenattrappe.
Die auch gehalten hat.
Ja, und er hat eben die Leidenschaft und das Leiden des Cyrano wirklich sehr gut transportiert und hat ja das ist ein sehr wortgewaltiges Stück mit wundervollen Wortspielen, die er also furios auch, finde ich, rübergebracht hat.
Was mir aufgefallen ist, dir auch, war manchmal ein bisschen die Verständlichkeit, das lag vermutlich an dieser Nase,
an dieser aufgeklebten. Da haben wir noch gerätselt.
Vielleicht haben sie zu gut geklebt, weil es war ja vor kurzem noch sehr heiß. Und dann war er manchmal akustisch ein bisschen schwer zu verstehen, trotz Verstärkung. Leichte Verstärkung, muss man dazu sagen. Das, glaube ich, kam in erster Linie über die Verstärkung, über die Mikrofone, die über der Bühne aufgehängt sind, wodurch man natürlich leider auch ein bisschen das Geräusch auf der Brett, also bei des Gehens auf den Brettern vor allem, sehr gut gehört hat.
Ja, aber dafür hat man ja eigentlich die anderen Schauspieler dann wieder sehr gut verstanden, die ja auch sehr schöne Performances abgegeben haben. Vor allem Roxane möchte ich hier noch erwähnen. Das Ziel von Cyranos Liebesbestrebungen, die sie ja leider nicht erwidert. Sie verliebt sich ja in Christian und Roxane wird von einer jungen Schauspielerin gespielt, Nadja Wünsche. Die hat sie noch andere Rollen in Jagsthausen?
Ich vermute ja. Ja, aber frag mich jetzt nicht, auswendig weiß ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall ihr Gegenüber, den sie ja auch heiratet, dann in diesem Stück von Edmond Rostand, dieser Christian, das Alexander Sasanovic, so jetzt habe ich es richtig, den kann man auch erleben in der Addams Family als der auch heiratet.
Ja, das scheint irgendwie seine Rolle zu sein, ja, ja.
Der Schwiegersohn sozusagen.
Ja, sie haben, finde ich, auch also diese Atmosphäre sehr schön hinbekommen. Ne? Also Cyrano ist ja jemand, der gleichermaßen begabt ist mit der Zunge und dem Degen. Also er ist ein begnadeter Poet und Redner und ein begnadeter Fechtkünstler, was irgendwie literarisch auch eine hochinteressante Kombination finde. Ist ja nicht so häufig. Und es gibt ja auch einige Szenen, wie er eben mit seinen Literatenfreunden, die natürlich arm sind wie die Kirchenmäuse. Sie haben ja einen Sponsor, einen Wirt, der sie so durchfüttert und ihr größter Fan ist. Und da sind auch viele komödiantische Elemente, die also wirklich, man konnte lachen, man konnte weinen. Und es gab natürlich zwei große Fechtszenen, die also durchchoreografiert waren, filmreif. Wie hast du das empfunden?
Ja, es gibt für dieses Stück einen Fight Captain, wie das so schön heißt, der anscheinend auch für Spielfilme sonst tätig ist, Rainer Wolke. Der hat diese Fechtszenen dann inszeniert.
Mhm. Also dieser Fight Captain hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich hatte zwischendrin Angst.
Und Malcolm Renzel, das möchte ich dazu sagen, ergänzend, war für die Kampfchoreografie zuständig.
Ja.
So, jetzt.
Ja.
Entschuldige. Ja, die amüsanten Szenen vor allem betrafen zum Beispiel die Ehefrau dieses Konditors, nicht? Wenn ich mich recht entsinne, beziehungsweise dieselbe Rolle die eine Rolle ganz am Anfang spielte auf dem Theater als Pulcinella-Figur.
Ja, es war natürlich auch viel so zeitgenössische Kritik an der Obrigkeit und Cyrano mit der Spötter ist natürlich allen auf die Füße getreten, was ihm ja am Ende auch zum Verhängnis wurde. Er wurde ja nicht im heldenhaften Degenkampf besiegt, sondern leider durch einen Holzklotz, den jemand aus dem Fenster hat fallen lassen, so schwer verletzt. Aber er konnte noch ins Kloster, wo ja Roxane, nachdem Christian, ist ja in der Schlacht gefallen, heldenhaft. Und ja. Sie hat getrauert und Cyrano hat sie ja jeden Tag besucht um 16 Uhr. Und während sie gestickt hat, hat er sie unterhalten und auch da ist er dann ein letztes Mal zu ihr gekommen.
Den neuesten Klatsch und Tratsch verbreitet. Am Schluss dreht sich Cyrano de Bergerac, alias Franz Josef Dieken, in seinen Tod hinein, kann man vielleicht sagen. Oder er läuft im Kreis, wie man das immer bezeichnen möchte. Bei dem Bild hätten wir es gerne gehabt, weiter belassen. Und warum dann zum Schluss nochmal alle auftreten müssen, war mir persönlich jetzt ein bisschen schleierhaft.
Ja, da die Musik von der irischen Band U2 spielt ja eine große Rolle, überraschenderweise.
Ja, auch am Schluss dann. Ja.
Genau, es gab immer wieder so U2-Einblendungen. Und es war aber auf das Stück inhaltlich abgestimmt, was natürlich sehr subtil war. Ja, da hat er sich ein bisschen zu lang im Kreise gedreht, bevor er zusammenbrach.
Ja. Da hätte man schön ausblenden können.
Ja, aber.
Und so entflog Cyrano de Bergerac der Szene oder so ähnlich. Ja, es war natürlich auch sehr effektvoll ansonsten. Also nicht nur jetzt die Fechtszenen, sondern natürlich auch so ein bisschen Kriegsszenen, ein bisschen Lärm, sage ich jetzt mal,
ja.
Von Kanoneneinschlag und sonstigen
Dingen. Stimmt, es gab eine Mini-Explosion, da sind wir alle schön erschrocken.
Ein schöner Stunt, einer fällt vom Wehrgang.
Ja, stimmt.
Also Christian fällt vom Wehrgang, genau genommen, und stirbt ja dann.
Ja.
Also nicht wirklich der Schauspieler, sondern.
Ja, das war sehr dramatisch und ich fand auch die Kostüme sehr schön gemacht, also sehr, sehr zeitgenössisch, mit sehr viel Sorgfalt und Liebe, aber das ist man, finde ich, ja in Jagsthausen gewohnt, dass da sehr großen Wert darauf gelegt wird. Ich glaube, da sind auch einige sehr engagierte Menschen aus dem Ort mit dran beteiligt, die da mithelfen. Und ja, es war wirklich das 17. Jahrhundert erstand auf in dieser Inszenierung, ohne irgendwie angestaubt zu wirken. Ne? Und da das ist natürlich auch dem, finde ich, dem Spiel und Temperament der Energie der Akteure zu verdanken.
Und ein bisschen auch eine Fortführung von den drei Musketieren, die es ja auch zu sehen gab in den letzten Saisons. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Nadia Wünsche ist noch zweimal zu erleben in zwei anderen Stücken, als Marie im Götz von Berlichingen und als Chrissy in Her. So, das noch zur Ergänzung. Und so viel zu Cyrano de Bergerac. Und nach etwas Musik kommen wir zum Jedermann. Tja, das Avishai Cohen Trio noch einmal mit Face Me, so hieß das Stück. Und wir machen weiter und betrachten uns, was wir beim Jedermann gesehen haben. Bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Gunter Heuen als Jedermann, omnipräsent hätte ich fast gesagt in dieser Inszenierung. Aber auch nicht einer, der seine Mitspieler irgendwie so völlig an den Rand drängt. Da bin ich mit diversen anderen Kritikerinnen vor allem nicht ganz einig. Ich finde eher, das lag mehr an der Inszenierung, wenn da andere Figuren an den Rand, ein bisschen an den Rand gedrückt wurden. Da wurde doch einiges dann hier und da gestrichen, vor allem zum Schluss hin auch, muss man bemerken. Wobei das natürlich auch mit der Idee zu tun hatte, glaube ich, die Christian Doll, der Intendant und Regisseur, verfolgt hat bei dieser seiner ersten Jedermann-Inszenierung, zumindest in Schwäbisch Hall. Ich wüsste nicht, dass es schon woanders inszeniert hätte. Aber ich sage jetzt einfach mal sicherheitshalber in Schwäbisch Hall. Und das war eigentlich das Ganze so ein bisschen zu entmoralisieren. Siehst du das genauso?
Ja, also ich fand es befreiend. Ich bin ja als Hallerin sozusagen Jedermann geschädigt. Also ich glaube, ich habe, das ist jetzt die dritte Inszenierung, unter Plato habe ich gesehen, Biermeier und jetzt die ja. Doll-Inszenierung.
Biermeier 2006, Plato 2000, die letzten beiden.
Ja, und ich habe, vielleicht hat es auch mit meinem Lebensalter jetzt zu tun, dem Fortgeschrittenen, aber mich hat es, also der Jeder jetzt zum ersten Mal richtig berührt. Und ich glaube, weil eben diese Inszenierung auch für mich sehr stimmig war. Sie wurde so entpathetisiert. Also ich fand auch das Ende, als eben Jedermann, da wird ja nichts gespoilert, dem Unausweichlichen sich fügt, nämlich dem Tod. Und da gab es ja schon, ich weiß nicht mehr, ob das bei Biermeier war oder bei Plato, wie er dann die Treppe hochschreitet und den Mantel fallen lässt und nackt, wie Gott ihn schuf, wenn auch nur von hinten, sich in die Arme des Todes warf, der ihn umarmte. Und das habe ich schon, also ich hatte das war
Tod
mir zu
sehr
pathetisch.
Lustig als Knochenmann.
Ja, und hier Christian Doll hat es wirklich so heruntergeholt auf die Erde der Lebenden und hat eben den Jedermann eigentlich als so ein Alltagskapitalist, auch kein so Entrückten, sondern man hat das Gefühl, solche Leute hat, glaube ich, jeder schon mal getroffen, die so, so quasi von sich überzeugt sind und alles andere als lästig empfunden. Da fand ich auch die Eingangsszene eben, wie er von einer Schuldnerin gebeten wurde, ihm ihr Geld abzugeben, was er natürlich weit von sich gewiesen hat. Also das fand ich auch sehr aktuell. Und es hat einen auf angenehme Weise zum Nachdenken angeregt.
Beim Glauben wurde viel Text gestrichen, glaube ich. Zum Glück. Und dafür hat man den Mammon ein bisschen belassen und auch ein bisschen musikalisch auch ausgestaltet. Das war noch so ein anderer Aspekt. Es war durch diese Live-Zuspielung durch den Gitarristen, war das Ganze Johannes Weig, genau, so heißt er, war das Ganze auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, stringenter gestaltet, kann man vielleicht sagen.
Ja, es hatte auch fast eine poetische Ebene dadurch. Also es war sehr gelungen, ja.
So, ein bisschen uneins sind wir uns wahrscheinlich beim Teufel. Ich fand den Pelz dann doch zu wörtlich genommen. Aber gut, da kann man natürlich drüber streiten.
Ja, aber ich fand diese allegorischen Figuren, fand ich eben auch toll, dass über die Kostüme nochmal klar gemacht worden, dass es keine Menschen sind, weil die Menschen waren ja sehr schlicht gekleidet in dunklen gedeckten Farben, außer die Buhlschaft. Ich glaube, die hatte so ein helles Kleid an noch. Aber die Allegorien, also der Mammon war ja wundervoll. Also ein goldenes Glitzerkostüm mit Clownsmaske und einem Bäuchlein. Und singen konnte der Mammon auch. Also
wie so ein lebender Geldsack mit Clownskostüm.
Ja, genau. Also es war, und der Mammon platzte in diese Szenerie. Also es war ja sehr schön gemacht. Schöner Regieeinfall.
Genau, und wir haben dann auch noch, als Mammon übrigens, jetzt muss ich gerade selber schauen, Kerstin Marie Mäkelburg war das, die den Mammon gespielt hat. Und Tabea Scholz, diejenige, die dann die Werke von Jedermann gespielt hat. Auch so schön schwächlich dargestellt.
Ja, das war auch wundervoll, ja. Ja. Ich vielleicht auch noch ein Wort zum Bühnenbild. Wie fandest du das Bühnenbild? Fandest du das gelungen?
Naja, warum nicht? Ich meine, so Geschäftsleute, die durch die Gegend jetten, sage ich jetzt mal, mit ihren eigenen Flugzeugen dann damit abstürzen und das sozusagen nicht überleben. Irgendwie muss ihn ja der Tod holen. Irgendwie muss es ja einen Grund, einen Auslöser geben. Und so wie ich das sehe, war das einfach von Anfang an klar, das ist, er ist bereits abgestürzt und das Ganze ist eigentlich so für mich jetzt als Erinnerung an seine letzten Tage oder Stunden inszeniert.
So habe ich es nicht empfunden. Also für mich hat sich der Kreis am Ende geschlossen, aber der Einstieg war ein bisschen losgelöst.
Naja, er lag ja da schon ganz am Anfang auf den Treppen.
Stimmt, er lag, ja. Ja. Stimmt.
Und da gehe ich jetzt von aus, dass das, ja, so, dass das so sein, was vor seinem inneren Auge abläuft, so die letzten Stunden gewesen sind, einfach dir nochmal rekapituliert, bevor er wirklich stirbt.
Ja, stimmt, das ist stimmig, ja.
Gut, also eine empfehlenswerte Inszenierung. Der Jedermann bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall noch des Öfteren zu sehen. Ebenso Cyrano de Bergerac in Jagsthausen bei den Burgfestspielen. Jetzt bin ich leider nicht mehr zu Feuchtwangen und Dinkelsbühl gekommen. Das wird dann nachgeholt. Und wir hören jetzt noch etwas Musik. Und das war's von Freilichtradio.
Ja.
Hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon verabschieden sich
Beatrix Erhardt
und Ralf Snorhaber.